Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Café Europa. Es geht weiter mit der Reihe im Brennpunkt, eine Reihe, die das Literarische Kolloquium in Berlin gemeinsam mit der Leipziger Messe ausrichtet. Und im Brennpunkt ist eine Reihe, die Schriftsteller und kulturpolitische und politische Fragen versucht zu verbinden. Heute haben wir ein austrosächsisches Podium mit Eva Menasse, Robert Miesig und Ingo Schulze. Durch die kommende Stunde führt uns Joachim Güntner. Er ist insofern neutral, als er weder aus Sachsen noch aus Österreich stammt und vor allem für die Schweizer Neue Zürcher Zeitung hier aus Deutsch. Bitte? Zürcher, habe ich. Ich habe es versucht so zu sagen. Neue Zürcher Zeitung berichtet und auch von daher weiß, wie das mit dem Vox Populi so hin und wieder funktioniert. In diesem Sinn, herzlich willkommen und jetzt geht's ans Podium. Lieber Herr Güntner, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Geiger. Willkommen, meine Damen und Herren. Im Zentrum steht heute der Populismus in Deutschland und Österreich. Jedenfalls steht das auf dem Programm. Mal sehen, wie wir uns darauf verengen oder auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass 1994 ein Buch eines amerikanischen Politologen in deutscher Sprache erschien. Das war 1984 in den USA erschienen. Es hieß Strong Democracy, starke Demokratie. Der Autor hieß Benjamin Barber. Und ich habe das damals gelesen mit großer Begeisterung. Es war ein Buch, eigentlich ein Lobgesang auf Partizipation, also auf Plebiszite, auf Bürgerbeteiligung. Und es war im Grunde auch ein Anti-Elitenbuch. Also Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre habe ich noch gedacht, damals als Publizist, ich möchte eigentlich gern mal eine Lanze für den Populismus brechen. Irgendwie sind diese Zeiten vorbei. Es ist zwar immer noch so, dass das Populäre, also populär sein ist gut, aber Populist sein ist schlecht, zumindest ist das Urteil der öffentlichen und noch mehr Meinung. Und nichtsdestoweniger erleben wir eigentlich, dass der Populismus fast weltweit auf dem Vormarsch ist. Trump haben Sie alle mitbekommen, aber wir haben es eben auch in Europa, Viktor Orban, Marine Le Pen und eben die FPÖ in Österreich und bei uns die AfD, die sehr erfolgreich ist. Und wenn mal der Populismus ein bisschen eins auf die Mütze kriegt, wie Geert Wilders jetzt in Holland, wo er nicht so gut abgeschnitten hat bei den Wahlen, wie man das hätte denken können, dann hat sein Gegenspieler, der alte und neue Ministerpräsident, das eigentlich mehr oder weniger mit populistischen Mitteln getan, jedenfalls indem er sich auch einer antitürkischen Stimmung im Lande bedient hat. Heute auf dem Podium, Sie haben schon gehört vielleicht, ich begrüße zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Eva Menasse aus Wien und Berlin. Seit 2003 sind Sie in Berlin, dazu komme ich noch. Ingo Schulze ganz außen von mir und Robert Miesig zu meiner Rechten. Wir haben damit zwei Belletristen zu meiner Linken und einen rein politischen Sachbuchautor zu meiner Rechten. Aber es gibt doch viel Koinzidenz, weil auch die beiden Literaten sich immer wieder in den Diskurs einschalten. Frau Menasse, ich sage noch mal ein bisschen was, aber relativ kurz zu Ihrer schreibenden Vita. Sie haben debütiert als Literatin 2005 mit Vienna. Ich bin mir nicht ganz, war das wirklich ein richtiger Roman damals? Es war ein richtiger Roman. Okay, gut.
Total richtig.
Aber 2000 hatten Sie schon Furore gemacht dadurch, dass Sie den Prozess gegen David Irving, sozusagen den Holocaust-Leugner in London, verfolgt und darüber geschrieben haben. Das ist dann auch als Buch erschienen. Sie haben eine Zeit lang als Journalistin gearbeitet, als Redakteurin für Profil.
Mit Robert Miesig zusammen.
Ja, das schien mir gleich, also für die Leute, die es nicht wissen, Profil ist, aber in Österreich ist natürlich alles viel kleiner als in Deutschland, so ein bisschen das Spiegel-Pendant. Und Ihr jüngstes Buch, mit dem Sie auf der Messe sind, heißt, Moment, jetzt...
Tiere für Fortgeschrittene.
Genau, Tiere für Fortgeschrittene. So viel habe ich mitbekommen, es ist kein Tierbuch im engeren Sinne. Es ist
auch nicht im weiteren Sinn ein Tierbuch, es heißt nur so.
Es kommen aber Tiere vor in Form von Kurzmeldungen, wie Opossum tot gefahren auf der Autobahn oder so. Und was ich sehr hübsch fand, und das erinnert mich ein bisschen an unsere Reihe hier, Sie haben bei Ihren Tierrecherchen festgestellt, dass wenn Enten nachts in einer Reihe schlafen, die außen immer das äußere Auge offen haben müssen. Also es schläft nur eine Hirnhälfte und ein Auge, das andere passt auf. Und dann heißt es irgendwo, glaube ich, oder Sie haben es mal gesagt, solche Randenten gäbe es auch in der Gesellschaft. Also es gibt vielleicht ein bisschen einen Ausblick auf das, was in Ihrem Buch steht. Robert Miesig, wir kennen uns noch gar nicht, heute das erste Mal. Ich kenne Sie natürlich als Publizist. Ich habe zu meiner Schande, muss ich gestehen, in der Wikipedia gefunden. Ich war auch auf Ihrer Website, aber vorher war ich bei Wikipedia, dass Sie eine revolutionär-marxistische Vergangenheit haben. Also Sie waren mal irgendwie Aktivist in den 80er Jahren. Dann steht da irgendwann, heute vertritt er linkssozialdemokratische Thesen. Sie haben Christian Kern porträtiert in einem Buch. Da weiß ich allerdings nicht, wie das ausgefallen ist. Sie schreiben für den Falter, Sie schreiben für Profil, Sie schreiben für die Taz in Deutschland, wie auch Eva Menasse und wie auch Ingo Schulze, der ja gar nicht aus Berlin kommt. Aber im gewissen Sinne sind Sie alle drei auch gewissermaßen Wahlberliner. Vielleicht.
Auch das ist schon lang her. Also ich habe in den 90er Jahren in Berlin gelebt.
Aber seither nicht wieder.
Wenn man über 50 ist, hat man halt schon eine Vergangenheit.
Was ich gern noch machen wollte, um Sie dem Publikum ein bisschen näher zu bringen, ist, dass ich einfach ein paar Buchtitel nenne. Preise könnte man jetzt auch aufzählen. Ein Staatspreis, da habe ich mich fast gewundert. Staatspreis für Robert Miesig, aber gut. Das klingt so nach Staatserhalten. Das hatte ich jetzt nicht erwartet bei Ihnen.
Für staatlich geprüfter revolutionärer Marxist laut Wikipedia. Ne?
Okay, aber auch mal Journalist des Jahres 2010, aber nur in der Kategorie Online. Dann sind Sie aber ein ausnehmend produktiver Autor. Ich bewundere das, weil Herr Miesig einfach neben seinen journalistischen Artikeln immer noch die Zeit findet, Bücher zu schreiben. Und das im Takt von alle 1 bis 2 Jahre, würde ich sagen. Ich nenne Ihnen kurz die letzten Titel, weil das ungefähr eine Richtung gibt, nicht nur der Themen, mit der sich Herr Miesig beschäftigt, sondern vielleicht auch ein bisschen der Denkrichtung. 2016... Kapitalismus, wird der Kapitalismus sterben und wenn ja, wird uns das glücklich machen? Oder 2012, halbe Freiheit, warum Freiheit und Gleichheit zusammengehören? Oder ist unsere Politik noch zu retten? Auswege aus der Wutbürger-Sackgasse? Ein Wutbürger-Freund sind Sie ganz gewiss nicht, obwohl Sie auch schon mal wütend werden können. Supermarkt Europa vom Ausverkauf unserer Demokratie. Das gibt eigentlich einen guten Übergang zu dir, lieber Ingo. Es ist ein bisschen asymmetrisch jetzt, weil ich Ingo schon länger kenne und die beiden sieze und ihn duze. Ich habe eben noch überlegt, ob ich das ändern sollte und dich jetzt anfangen soll zu siezen, aber das schien mir dann doch...
Das wäre Fake News.
Das wäre Fake News.
Fangen wir besser zum Duzen an, oder?
Oder das, machen wir das. Du hast ja fast ein Heimspiel, du bist zwar kein gebürtiger Leipziger, obwohl du es vielleicht heute lieber wärst, da deine Geburtsstadt mittlerweile auch als Geburtsstadt von Pegida, also Dresden als Geburtsstadt von Pegida gilt. Das weiß ich aber nicht, das kann ich nur mutmaßen. Als Romancier und Erzähler brauche ich dich eigentlich hier nicht mehr vorzustellen. Im Grunde schon nicht mehr, seitdem du uns 33 Augenblicke des Glücks geschenkt hast, was auch schon wieder eine ganze Weile her ist. Du bist, wie gesagt, auch ein teils gesellschaftskritischer in jedem Fall. Publizist und jüngst... Oh, vielen Dank, Eva. Merci vielmals. Zuletzt habe ich gesehen, ist eine Sammlung erschienen, unsere schönen neuen Kleider gegen eine marktkonforme Demokratie für demokratiekonforme Märkte. Also dieser Antagonismus von Marktwirtschaft oder auch Kapitalismus und Demokratie beschäftigt dich, glaube ich, auf eine ähnliche Weise wie Robert Miesig dies tut. Du mischst dich immer wieder eigentlich in Debatten ein. Ich nenne das mal jetzt sehr verkürzend in Stichworten. Als Kritiker sozialer Ungleichheit, globalen Elends, Nationalismus, Ausplünderung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Damit wollte ich jetzt eigentlich es mit der Vorstellung der Autoren bewenden lassen und als erstes zu Ihnen übergehen. Frau Menasse, Sie haben einen Spiegel-Essay, der sich mit dem Populismus beschäftigt und der Anfang dieses Jahres in der zweiten Nummer des Spiegel, glaube ich, erschienen ist, Ihren Text begonnen mit: Die Welt ist mir vor kurzem eine andere geworden, umgestülpt wie ein Handschuh oder Mageninhalt. Der Satz geht dann noch weiter. Aber meine Frage an Sie wäre als erstes: Was genau hat sich da umgestülpt?
Der Gedanke an einen Mehrheits-, also der mehrheitsfähige Glaube an Respekt, Vernunft, sozusagen das Gegenteil von Hate Speech. Ich habe in dem Artikel ja auch beschrieben, dass ich vielleicht deswegen so erschrocken war, weil es ein generationelles Problem ist. Ich habe mit meinen Freunden, die zum Teil älter sind als ich, gesprochen. Die waren alle nicht so schockiert wie ich über Trump und was man sozusagen rund um Trump schon gesehen hat. Aber dass dann auch noch Amerika fällt sozusagen, das war wirklich ein Schock für mich. Ich bin Jahrgang 1970 und wir in Wien haben den Eisernen Vorhang sehen können. Anders als in einer westdeutschen Jugend sind wir mit dem Stacheldraht und den Wachposten da aufgewachsen. Das war im Burgenland eine halbe Stunde von Wien aus sichtbar. Österreich, wenn Sie sich kurz geografisch nochmal dran erinnern, war sozusagen reingeschoben in den Ostblock. Ja, wir haben gewusst, wenn der Kalte Krieg losgeht, dann sind wir als erstes überrannt. Dann ist mit Österreich mal wieder Schluss. Also das war so dieses Gefühl meiner Jugend. Und als dann der Vorhang fiel und die Mauer aufging, da schien erstmal jahrzehntelang bis heute alles besser zu werden. Unsere westlichen Gesellschaften sind bei allem, was man immer jammern und klagen kann, liberaler geworden, großzügiger, integrativer. Plötzlich schien sich das umgedreht zu haben. Plötzlich ist es normal, herumzutoben und zu schreien und man ist zu kurz gekommen und man wird doch jetzt mal sagen dürfen und jetzt ist aber Schluss mit eurem scheiß PC und mit diesen dauernd immer nur die Schwulen verteidigen und so. Ich war wirklich, das ging so schnell und war so massiv, im Übrigen, das ist eine meiner Thesen, durch diese totale Gleichzeitigkeit der Kommunikation heute. Jeder kotzt irgendwas ins Twitter und es kommt auf der ganzen Welt an, dass ich wirklich in diesem Moment, als dann tatsächlich Trump gewählt wurde, der Brexit war schon schlimm genug, dachte, okay, jetzt dreht sich das alles um und es beginnen sozusagen die kanetischen Massen wieder zu rasen. Und das war wirklich so ein Wendepunkt, wo ich dachte, auch hey, was haben wir eigentlich übersehen?
Robert Menasse, ist der Populismus...
Entschuldigung, das war jetzt...
Das passiert auch öfter.
In dem Fall ist es nochmal besonders naheliegend sozusagen, der Versprecher.
Aber es ist halbwegs ehrenwert, finde ich schon, oder?
Ja, absolut. Was kann ich jetzt anders...
das klingt ja ein bisschen bei Eva Menasse jetzt an, ist der Populismus in erster Linie ein Phänomen der rhetorischen Enthemmung?
Ich würde fragen mit erster Linie, wenn viele Dinge gleichzeitig auf etwas einwirken. Es ist natürlich ein Phänomen der rhetorischen Enthemmung. Allerdings ist er ein Produkt der rhetorischen Enthemmung oder ist die rhetorische Enthemmung
Frage,
das Produkt des populistischen Giftes? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Ungleichzeitigkeiten oder von Impulsen, die dem Populismus günstig sind. Und das Problem ist ja im Augenblick, dass all diese Impulse gleichzeitig wirken und sich gegenseitig quasi auseinander auftürmen. Natürlich kann man sagen, es gibt eine rhetorische Enthemmung, es gibt eine Art von Teil der Gesellschaft, die all das nicht teilen, was wir teilen würden. Das sind aber nicht 50%. Damit gewinnst du sozusagen, da kommst du nicht mal in die Nähe des Electoral Votes, das Trump hatte, und nicht in die Nähe der 50%, die es an anderen Orten gibt. Was es gleichzeitig gibt, ist dieses Gefühl, es gibt sozusagen politische Akteure, die Mainstream-Akteure, die haben überhaupt keinen Plan mehr. Ja? Und sie interessieren sich gar nicht mehr für uns als normale Leute. Ja? Das hast du natürlich auch, und das ist nicht identisch mit dem Ganzen. Das Problem ist dann, wenn diese verschiedensten Gruppen sich addieren, ja, dann hast du nämlich wirklich die Gefahr, vor der wir hier heute stehen. Ja? Also die Eva und ich, wir sind ja gewissermaßen schon ein bisschen auch Veteranen, was das betrifft. Als Österreicher haben wir eine große Expertise mit dem Rechtspopulismus, deswegen werden wir auch immer eingeladen zu solchen Veranstaltungen, weil es ihn bei uns schon seit Anfang der 90er Jahre gibt. Und wir haben natürlich weniger Expertise, wie man ihn wieder loskriegt. Ja?
Naja, Regierungsfähigkeit hat mal geholfen bei uns.
Was nicht dazu führt, dass wir sie uns wünschen. Aber der Punkt ist eben, es ist ein Unterschied, ob eine rechtspopulistische Formation wie die von Jörg Haider 20%, 22% erreicht oder ob sie auf den Sprung sind, Gesellschaften tatsächlich zu prägen, wann sie sozusagen Nummer eins werden können. Ja, das darf man nicht vergessen, dass es da verschiedene Betriebsklima gibt. Und jetzt sind wir gerade in einem Betriebsklima, das extrem gefährlich ist. Und es können Sie sich natürlich die Frage stellen, ob wir eigentlich in dem Moment leben des Erwachens von Gegenkräften. Ja, also man hat ja doch ein bisschen den Eindruck, dass es so etwas wie Trump-Gewinnler gibt, nämlich all diejenigen, die jetzt Rechtspopulisten besiegen müssen, die leben ein bisschen von dem Schock, den es natürlich auch gibt über Trump.
Also über mögliche Gegenmittel und Gegenstrategien wollte ich später noch reden mit Ihnen. Ingo, so wie Eva Menasse mal dachte, nach der großen Wende 89, 90, es würde alles liberaler und besser, bist du in der DDR mit einem großen Sicherheitsgefühl und Weltvertrauen aufgewachsen. Hast du mal geschrieben, in einem Brief, glaube ich, an Laszlo, wie heißt der Mann?
Laszlo Győri.
Győri, es schreibt man immer mit G, aber spricht es Győri wie Konrad. Ist das noch da, dieses Weltvertrauen? Ich meine es jetzt ähnlich. Also zum Beispiel hast du ja immer geglaubt, der Nationalismus sei überwunden. Das war, glaube ich, auch ein Teil dieses Weltvertrauens. Dass bestimmte Dinge historisch hinter uns liegen durch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Und jetzt hat man den Eindruck, es gibt einen Generationswechsel oder was immer das jetzt ist. Die Verhältnisse ändern sich, die Zeiten werden wieder schwieriger, auch ökonomisch. Und schon geht der Lack ab oder bricht sozusagen dieser zivilisatorische Firmus ein.
Ja, die Schwierigkeit ist, wo fängt man da an, wenn das nicht populistisch ist, würde ich erst mal sagen, vielen Dank, dass Sie hier ausharren in diesem Krach. Das ist irgendwie ungewohnt, vor so einer Lautstärke-Kulisse zu reden. Für mich war eigentlich natürlich 89, 90 mit den Folgen, war erst mal insofern eine Enttäuschung, dass eigentlich nicht das eintrat, was man sich erhofft hatte, eben eine Teilhabe auch im ökonomischen Sinne. Und ich muss sagen, dass ich die 90er Jahre in so einer Art politischem Tiefschlaf verbracht habe. Ich will nicht sagen, natürlich hat mich Politik interessiert, aber eigentlich erschöpfte sich das in einer Hoffnung auf Rot-Grün. Und erst eigentlich, als Rot-Grün an die Macht kam und was dann passierte, dass eigentlich die, von denen man, auf die man setzte, vertraute, dass sie eigentlich genau diese soziale Polarisation vorangetrieben haben. Das war für mich ein Schock und eine Enttäuschung, die mich eigentlich auch so aufgeweckt hat und die es mir auch schwer gemacht hat, meine Zugehörigkeit zu finden. Und ich halte eben den Begriff des Populismus, würde ich erstmal sehr skeptisch sehen oder wenigstens fragen, wo ist der sinnvoll, wo ist er angebracht? Mir zerrinnt dieser Begriff unter der Hand. Also ich halte ihn eher fast für eine Nebelkerze, die einen vielleicht auch daran hindert, die eigentlichen Ursachen zu sehen. Und ich denke, dass, was wir unter Populismus sehen, eben auch sehr, sehr unterschiedliche Erscheinungen sind. So wie man bei der Flüchtlingskrise sagen kann, wieso kommen die erst jetzt, wieso noch nicht vor 20 Jahren, wieso noch nicht vor 15 Jahren, kann man natürlich auch sagen, wieso ist es so lange so ruhig geblieben bei eigentlich dieser grassierenden Ungerechtigkeit im Land. Und meine These wäre, wenn sich das nicht von der linken Seite, also sozial, ökonomisch verändern lässt, wenn das sozusagen untergehalten, unter den Teppich gehalten wird, dann kracht das irgendwo raus, wo es jetzt eben rauskracht. Meine Erfahrung ist immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit eigentlich Rechtsextremen zu sprechen, das passiert relativ selten, aber ist irgendwie so in letzter Zeit, die Möglichkeiten häufen sich jetzt doch, dann ist es immer für mich der Versuch, erstmal überhaupt das Gespräch aufrechtzuerhalten, weil das vom Publikum oder Moderator sofort gesagt wird, sowas reden wir nicht. Und dann ist es der Versuch, eigentlich immer nachzufragen, was meinen Sie denn wirklich? Und zu versuchen, immer konkreter zu werden. Das heißt nicht, dass man da immer als Sieger vom Platz steht oder dass das immer gelingt, aber es kommt plötzlich auf Dinge heraus, über die man wieder reden kann. Und es erschöpft sich natürlich nicht im sozial-ökonomischen, aber das ist eine Basis. Aber wenn ich eigentlich nach 1990 immer nur über Effizienz, Effektivität, Privatisierung rede, ist das natürlich auch eine geistige Entleerung des Westens, was da eigentlich an Anspruch, an Freiheiten, an Möglichkeiten da ist. Also durch diese Ökonomisierung aller Lebensbereiche, was natürlich schon wieder so ein Slogan ist, aber den wir jetzt zu spüren bekommen, also ich muss einfach mal gucken in meinem Freundesbekanntenkreis, wie das da mit den Renten aussieht, was da erwartet wird, ist eine unglaubliche Angst da. Und da muss man, glaube ich, sehr genau fragen, was ist da passiert. Nicht, dass ich das mit Trump und AfD so erwartet hätte, aber so völlig, es kommt nicht aus heiterem Himmel.
Entschuldige, ich habe eine Nachfrage, Ingo. Was sind denn die Sachen, mit denen du dann doch über die du dann doch mit den Rechtsradikalen reden kannst? Das würde mich echt interessieren.
Also zum Beispiel gab es eine Diskussion in Dresden, da ging es um Pegida und da waren auch Pegida-Leute dabei. Und da sagte einer, ja, was sagen Sie denn jetzt dazu, dass hier 1 Million Subjekte kommen und unsere Kultur, ich weiß nicht mehr genau, welches Wort er gebraucht hat.
Umgefolgt meistens.
Nee, es ist ganz so schlimm, aber sozusagen unsere Kultur kaputt machen. Und dann habe ich versucht, mit ihm über Kultur zu reden. Und dann kamen wir dahin, was eigentlich Identität bedeutet. Und dann sagt er, Sie da aus Berlin, Sie haben ja da irgendwie ganz mit Ihrem Multikulturalismus, das ist völliger Quatsch, da hat man ja nur schlechte Erfahrungen. Dann sage ich, welche Erfahrungen haben Sie denn in Berlin gemacht? Und am Ende blieb nichts übrig. Ich habe den nicht geändert, aber da waren 3, 4 drumherum, die sagten immer, jetzt sag doch mal was. Also zu ihm. Oder eben, was ist denn Ihre Vorstellung von Kultur? Wie definieren Sie denn Identität? Und wo man natürlich dann auch sagen muss, wie definiere ich Identität? Natürlich ist das nichts, was einfach vorhanden ist, sondern es ist eine Beziehung. Und ich entwickle natürlich verschiedene Identitäten, je nachdem, wem ich auch gegenübertrete, was da abgerufen wird und was zugedeckt wird. Oder was bedeutet eigentlich Kultur? Und nun kann man sagen, ich hätte ihn überfordert, aber es waren ganz einfache Dinge, worauf er mit Schlagworten kam, die sich aber dann überhaupt nicht decken ließen. Und wie gesagt, ich sage nicht immer, dass man da als Sieger davon geht, aber es ist doch irgendwie dort, wo man versucht, möglichst konkret zu werden. Und wenn man mal die Chance hat, mit Einzelnen kann man immer reden. Das ist ja das Verrückte. Also mit den größten Idioten geht es dann, oder jedenfalls ist da, ich meine, es ist ja schon mal, das muss ich sagen, und das ist vielleicht das wirklich Traurige, es ist schon ein ganz großer Erfolg, wenn man in einem analog existierenden Raum mit jemandem ins Gespräch kommt, der auch noch bereit ist, seinen Namen zu sagen und sich anzusehen. Das halte ich schon mal an sich für einen Erfolg. Und dieses sofort wieder abdrängen bestätigt natürlich immer nur auch diese Thesen. Es ist schon eine Gratwanderung, was macht man salonfähig, was nicht. Aber ich finde auch oft dieses Zudecken ist natürlich auch da macht man sich dann manchmal zu leicht. Also ich denke eben, in Berlin eine Haltung zu haben, ist überhaupt nicht schwer, aber die in Altenburg zu haben, ist keine leichte Sache.
Du hast unter anderem ein Wort gebraucht, dass die Leute Ängste haben heute, auch in deinem Freundeskreis. Das ist ja oft ein Argument, dass man sagt, man muss den Bürger bei seinen Ängsten ernst nehmen und das eines auch ist, was man auf die Populisten überträgt. Sind das überhaupt Ängste, die sich da artikulieren, Frau Menasse? Ich glaube, Sie haben sich im Spiegel eher kritisch dazu geäußert.
Ja, ich bin weit davon entfernt, das richtige Wort herauszufischen und hochzuhalten. Und das mit den Ängsten, das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, dass auf eine schwer zu beschreibende Weise so ein Zusammenhalt in der Gesellschaft zerfallen ist, nämlich so ein, wir glauben an ein gemeinsames Projekt. Ich habe das Gefühl, ich als Österreicherin in Deutschland, dass das irgendwie seit der Wende auf eine spektakuläre Weise schiefgegangen ist. Denn wir in Österreich und auch in anderen europäischen Ländern haben euch Deutsche für diese Wende, für diese Wiedervereinigung bewundert. Auch wenn da vieles nicht gut geklappt hat, aber insgesamt war das eine Erfolgsgeschichte. Also zwei Länder haben sich wieder, das eine wirklich runtergewirtschaftet, zusammengeschlossen haben. Es gab Konflikte, es gab alles Mögliche, aber erstmal ist es eine schöne Geschichte, wenn man von außen drauf guckt. Und in Deutschland kann man damit eigentlich sprengt man eine Tischgesellschaft, wenn man das sagt. Ja, die sagen, nee, das ist alles schiefgegangen. Die Ossis sind über den Tisch gezogen worden. Die Wessis wollen nicht mehr zahlen. Uns im Ruhrgebiet geht's auch schlecht. Also man kriegt immer nur Gejammer und Geschrei. Ich will euch nur mal sagen, von außen sieht das anders aus. Ja? Ich habe mir immer vorgestellt, man könnte auch stolz sein. Und das mit dem Stolz ist natürlich so ein Problem, weil man da auch in der deutschen Geschichte schon mal ordentlich bis zur Hüfte in den Fettnapf gestiegen ist. Trotzdem...
Das rächt sich ja nun gerade, nicht?
Ja,
das
genau.
Versuchen Leute wieder stolz zu sein.
Ja, und stolz ist natürlich ein sehr, sehr komplizierter Begriff. Aber so dieses... Wir alles, was im Kleinen in Deutschland wirklich vorzeigbar funktioniert, Bürgerinitiativen, kleine Hilfsprojekte, kleine Nachbarschaftshilfen, alles was ehrenamtlich funktioniert, da ist Deutschland sozusagen in der Mikrostruktur eines der erwachsensten, fortgeschrittensten Länder der Welt. Das funktioniert nirgendwo anders so gut. Und trotzdem fehlt dieser Glaube, dass das Ganze irgendwie gut ist, dass es sich dafür zu kämpfen lohnt. Und stattdessen zerfällt das so in diese kleinen Teile und die hören uns nicht zu und die einen sind so. Also diese Unzufriedenheit, die dann dieses wofür eigentlich, ja. Und ich glaube, das ist wirklich was anderes als Ängste. Ich glaube, dass psychosozial die Bankenkrise eine große Rolle spielt, tatsächlich. Ja? Ich glaube, dass die Länder in Europa und in der Welt verstanden haben, die Menschen, ja, da wird irgendein übles Spiel gespielt und jetzt haben sie das irgendwie gekittet mit Mühe und Not, aber wenn man nicht aufpasst, geht das alles nochmal total los und wir sind plötzlich alle verarmt. Ich glaube, dass da wirklich auch Mist gebaut worden ist, die Banken sind nicht domestiziert worden, die machen alles genauso, was sie vorher gemacht haben und wir haben das Gefühl, dadurch bekommen, wir sitzen auf so einem ganz fragilen Schiff, ja, und dann setzen sich plötzlich die Massen in Bewegung und wollen zu uns. Das ist alles eine Gemengelage, die dazu geführt hat, aber auch was die Flüchtlingskrise betrifft, da redet man auch immer von den Ängsten. Man kann genauso gut und mit genauso viel Recht sagen, dass unglaublich viel Positives passiert ist. Ich habe x Freunde in Berlin, die haben ihren Flüchtling bei sich zu Hause, ja. Ich kenne in Wien Leute, die haben sich beurlauben lassen, standen ein Jahr am Bahnhof, weil sie Arabisch sprechen und haben die Leute in Empfang genommen. Also ich glaube, das sind wirklich unsere europäischen Gesellschaften oder jedenfalls Deutschland, Österreich, Schweden, die viel genommen haben, zum Teil und wieder auf der Mikrostrukturebene über sich hinausgewachsen. Dieses ganze Angstgedöns ist mir immer zu sehr gedönst. Das ist so ungreifbar. Das kann man immer sagen. Alle haben Angst und alle wollen nichts verlieren. Ja, klar. Aber deswegen beginnen sich nicht Massen so zu enthemmen, wie wir das am Anfang beschrieben haben.
Ich kann jetzt endlich gleich ohne Frage anschließen, weil ich stimme dir vollkommen zu. Trotzdem möchte ich es ein wenig korrigieren oder ein bisschen einen anderen Aspekt noch hineinbringen. Natürlich sind wir damit konfrontiert, dass unsere Gesellschaften zerfressen sind von Angst, Furcht und Kleinmut. Und für die gibt es ja bis zu einem gewissen Grad Grund. Einen davon hast du zum Beispiel auch genannt. Ja? Wenn ein großer Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, eigentlich funktioniert dieser Kapitalismus nicht mehr und die Eliten haben keinen Plan und wir können uns eigentlich gar nicht darauf verlassen, dass nicht sich ein Graben öffnet und uns verschluckt und ich weiß, es geht immer weiter bergab und die Löhne stagnieren und die Ungleichheit und es wird alles immer härter und die Mieten und man weiß nicht, wie es weitergeht, dann frisst sich in Gesellschaften natürlich Angst und Angst hinein, wo vielleicht früher Zuversicht war. Jetzt will ich jetzt nicht so dichotomisch sein und sagen, früher waren alle zuversichtlich und heute sind alle Angst. Das ist ja erst mal so eine Verschiebung, so eine leise Verschiebung, die dann stärker wird. Aber das ist natürlich ein Problem. Ja? Also man kann natürlich sagen, nicht der Populismus ist unser Feind, sondern, also der Feind der pluralistischen Demokratie, sondern die Angst. Ist der Feind
ich wollte nur sagen, dass das ist wirklich nur zum Verständnis, dass die Ängste eher in Bezug auf diese ökonomischen, kapitalismuskritischen Themen abzielen als gegen die Flüchtlinge.
Ja, nur man darf
aber
sich,
man wenn, sieht gern wenn, dann wenn Populismus sich sozusagen,
wenn
nur
sich,
um die Flüchtlinge.
Wenn sich ein, wie soll ich sagen, so ein Angstmodus in eine Gesellschaft hineinbringt, dann machen manche Dinge, die vielleicht gar keinen Grund haben, Grund sind, Angst zu haben, mehr Angst, weil alles schon sozusagen auf eine Stimmung der Angst, auf einen Ton der Angst gestimmt ist. Ja? Und insofern glaube ich, auf diese Art und Weise sollten wir über Ängste reden und nicht auf diese Schlagart, die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen, was dann gleich bedeutet, dass ich jeden Blödsinn ernst nehmen muss. Ja? Wenn einer Rassist ist und ein Trottel, dann wäre ich nicht, muss ich es auch ernst nehmen, aber dann heißt es doch noch nicht, dass das Ernstnehmen etwas Gutes ist. Ja? Und wenn ich jetzt noch einmal dabei bleibe, weil das ja natürlich auch auf das, was Sie bei Ingo Schulze zitiert haben, eigentlich einen Bogen bringt, wenn es diese Angst gibt und diese Nicht-Optimismus und dann hast du noch eine politische Situation, wo du verschiedenste politische Akteure hast, die aber eigentlich alle das Gleiche sagen und sagen, das ist alternativlos, das ist alternativlos und bei den einen heißt es halt Sachzwang und bei den dritten heißt es alternativlos und denn die Leute nicht mal mehr das Gefühl haben, es gibt verschiedene politische Wege und dann gibt es einen Wettbewerb darum und auch wenn mir das nicht passt, dann kann mir das Hoffnung geben. Also du hast, wenn du so eine Situation hast, dann hast du plötzlich Gesellschaften, in die sich Angst hineinfrisst und nicht mal eine politische Alternative, die dir verspricht, dass es vielleicht mühsam ist, aber irgendwann mal besser werden kann, wenn man diese Alternative geht. Und dass dann in einer solchen Situation relative Alternativlosigkeit kombiniert mit einer zunehmenden Gereiztheit in einer Gesellschaft das passiert, was wir jetzt verfolgen, muss uns nicht wundern. Dass man sich nicht wundert, heißt nicht, dass man sagt, okay, die Leute haben Recht, dass sie Menschenfeinde wählen. Dieses Recht haben sie nie, aber es ist natürlich, verstehen heißt nicht rechtfertigen. Ja? Und ich muss Dinge verstehen, um zu wissen, wie kommt es dazu und wie kann man dafür sorgen, dass es vielleicht in Zukunft nicht so sehr dazu kommt.
Ich zucke mal ein bisschen zusammen bei den Menschenfeinden, weil das vielleicht zu schnell geht. Eva Menasse, Sie haben auch von einer, oder du hast auch von einer Mitschuld gesprochen, die das linksliberale Milieu, so nenne ich es jetzt mal grob verkürzend, treffen könnte. Zum Beispiel, dass man den Begriff der Leitkultur zu rasch in die rechte Ecke gedrängt oder ihn der rechten Ecke übergeben hat, dass Begriffe vielleicht oder Sehnsüchte nach Heimat, nach Stabilität, nach Kontinuität diskreditiert oder nicht ernst genommen werden. Wir sind uns ja einig darin, dass der Populismus nicht ökonomisch zu verorten ist. Also es ist kein Problem einer Klassenlage der Unterprivilegierten oder Modernisierungsverlierer und was es an Begriffen mehr gibt, die fassen es alle nicht. Und interessant ist ja auch, dass das Ganze seine Dynamik erst dann bekommt, wenn ökonomisch-politische Probleme sozusagen in einen kulturellen, ich mag das Wort Diskurs eigentlich nicht so gern, aber mir fällt kein besseres ein, in einen kulturellen Diskurs übersetzt werden. Und dann erst laden sie sich auf. Dann gibt es diese ganzen Identitätsgeschichte, was bedeutet Volk, was bedeutet Heimat. Plötzlich redet man wieder darüber, was Deutschsein bedeutet. Ingo hat so eine schrecklich schöne Anekdote zu berichten. Ich glaube, in Berlin ist das irgendwo an einem Ampelmast, klebt ein Zettel, ein Paar sucht eine Wohnung und als Auszeichnung steht dabei DT, also deutsches Paar sucht und du bist aus dem Puschen gekippt sozusagen, als du das sahst, weil das eigentlich eine Sache gewesen wäre, vor 10 Jahren hätte das keine Sau geschrieben. Und jetzt ist es sozusagen das Kulturelle, das Nationale spielt eine Rolle und drängt sich in den Vordergrund. Wie ist das mit der Mitschuld? mit der Mitschuld, unserer Mitschuld, sage ich jetzt mal grob verkürzend?
Naja, ich bin ja wie jeder Mensch aus verschiedenen Identitäten zusammengesetzt. Und ein Teil meiner Familiengeschichte ist ein jüdischer, wo alles, das Ganze, alles sozusagen drin war, Verfolgung, Emigration, Ermordung von Familienmitgliedern. Und dieser, der jüdische Teil, sozusagen die Randente, die du vorhin zitiert hast, die immer so ein bisschen besorgter ist, hat sich schon seit einigen Jahren über bestimmte Dinge gewundert. Ja, eben, dass manchmal nicht mit der nötigen Durchschlagskraft des Rechtsstaats durchgegriffen worden ist bei bestimmten Phänomenen. Ja, also wir hatten
natürlich Köln Silvester
Ich würde da früher. Das sind so punktuelle Geschichten, die mir aufgefallen sind, die von manchen Kommentatoren kommentiert worden sind, aber sozusagen unter der Wahrnehmungsschwelle liefen. Was weiß ich, in Berlin in einer Galerie hängt irgendein Bild und es tauchen drei große, weiß ich jetzt nicht, arabische oder türkische Männer in Lederjacken auf und sagen, das wird hier abgehängt, weil das beleidigt den Islam, und dann wird's abgehängt. Ja, da habe ich mich immer gefragt, nein, so hatten wir das nicht ausgemacht. Da muss dann die Polizei kommen und sagen, ihr werdet hier jetzt abgehängt, nämlich raus aus dieser Galerie, und ihr betretet sie nicht mehr und das Ding hier bleibt. Genauso sind Inszenierungen abgesetzt worden, weil sich jemand beleidigt gefühlt hat. Also man war da bei anderen, also bei vor allem islamischen Beleidigungen war man immer sehr schnell auch sozusagen willfährig und hat das, glaube ich, aus einem sehr guten Bündel aus Motiven gemacht, nämlich man will entgegenkommen, man will Respekt zeigen, aber auf der Rückseite hieß es doch nur, wir schätzen eure Religion sozusagen komplizierter ein als unsere eigene. Wir haben das schon irgendwie erledigt mit den christlichen Symbolen. Da darf man alle möglichen Witze machen. Wir haben das jetzt nicht mehr so notwendig, dass man das so schützt. Also sozusagen Blasphemie war zum Beispiel zwei geteilt. Das war einmal hier und einmal da. Und da gibt es so eine gewisse Durchlässigkeit, und es sind Menschen, die das nicht gut gefunden haben und das Gefühl gehabt haben, da wird was sozusagen verkauft. Da ist uns unser behaupteter Liberalismus irgendwie wichtiger als die Einhaltung des Rechtsstaats. Und solche Beispiele gibt es mehr. Es gibt eben so eine aufgeklärte Schicht, Elite, wie auch immer man das nennt. Der Elitenbegriff ist heute auch total kompliziert. Man darf das eigentlich gar nicht mehr verwenden, weil ja der Populismus dauernd mit diesem Elitenbashing arbeitet. Also ich will eigentlich das Wort Elite nicht mehr verwenden, aber ich will sagen, aufgeklärte Kreise fanden eben so Sachen wie, was weiß ich, wir in Österreich, da gibt's immer noch Gegenden, da wird halt im Janker und im Dirndl getanzt, und das fand man alles so ein bisschen degutant. Ja, die mit ihren komischen da alten Ritualen, und dann tun sie noch Schuhplatteln und Volkstanzen. Aber ich glaube, man darf da nicht so abfällig sein. Das sind einfach Dinge, Bräuche, alles Mögliche. Das kann sozusagen, da darf man nicht diskreditieren, was man bei anderen sozusagen gut findet. Also ich glaube, da haben wir, ich kann das wirklich nur sehr ungenau beschreiben, und das klingt dann auch immer so banal, aber ich glaube, es sind so kleine Zeichen gewesen, wo wir hätten mehr uns verständigen sollen, was für uns wichtig ist und wo wir trotzdem dabei bleiben, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen sozusagen nur noch volkstümlich ist. Ja? Also ich habe gestern am Taz-Stand eine irgendwie verrückte Diskussion gehabt, wo mir der Moderator dann die Frage gestellt hat, euer Van der Bellen hat sich dann auch so einen Janker angezogen, um besonders volkstümlich auszuschauen und dann um die Wahl zu gewinnen gegen den Rechten. Und dann habe ich gesagt, naja Mensch, dafür würde ich mir auch einen Janker anziehen, wenn es dann darum geht. Ja.
Aber wie ist das, wenn jetzt Leute sagen, bei uns, wenn wir so viele Flüchtlinge aufnehmen oder überhaupt Migranten, das sind ja nicht alles, ja doch, Flüchtlinge, dann gibt es Verteilungskämpfe in Deutschland, beispielsweise bei den Niedriglohnjobs und bei den Wohnungen. Das sind eigentlich die sozusagen unsere deutschen Hartz-IV-Leute, sind die Leidtragenden, und ihr im Raumschiff Berlin oder meinetwegen auch Brüssel, habt gut reden. Das ist ja eine typische Rhetorik. Ich glaube, du hast sie auch immer wieder mal zitiert. Ist die jetzt völlig falsch? Darf man das nicht sagen? Was ist das Verfemenswerte daran? Ingo, wolltest du dich melden?
Ja, schon die ganze Zeit. Hallo? Geht das noch? Hallo?
Hallo?
Geht's jetzt, ja. Ich meine, wenn, ich weiß nicht für wie viel Prozent, aber für keinen geringen Prozentsatz klingt es natürlich wie Hohn, wenn man sagt, Deutschland ist ein reiches Land. Ich würde wirklich so sagen, wer heute nicht erben kann, hat es schwierig, zu einem gewissen Wohlstand zu kommen. Also da ist wirklich so eine Scheidelinie, die natürlich eine gewisse Willkür hat. Und wer gerade so über die Runden kommt, protestiert natürlich nicht gegen Banken, der protestiert nicht gegen Hedgefonds, sondern der sagt, jetzt kommen hier die Flüchtlinge rein und denen steckt er das hinten in den Arsch, was uns fehlt. Und das ist natürlich eine fatale Lage, wo die Reaktionen darauf sind, na, ihr seid nationalistisch, was ja alles stimmt, aber wo man als Staat auch sagen müsste, natürlich, wir sind unserer Verantwortung überhaupt nicht gerecht geworden. Wir sind das international nicht, deshalb sage ich, wir müssen uns eigentlich wundern, sondern wieso die Flüchtlinge erst jetzt kommen. Also so ein Unding wie dem Irak-Krieg, da können wir sagen, Gott sei Dank sind wir da nicht dabei gewesen. Aber das hätte auch eine Angela Merkel mal sagen müssen. Entschuldigung, ich habe noch am Vorabend zu Beginn des Irak-Krieges gesagt, es ist schlimm, dass Deutschland nicht an der Drohkulisse teilnimmt. Und dann müsste man auch sagen, wenn man über den Iran spricht, dass der Iran ein demokratisches Land war, als er von den Briten und der USA sozusagen für den Schah geputscht wurde. Und so könnte man weiter zurückgehen bis in die Kolonialgeschichte. Man kann ja über kein Problem reden heute, was nicht mit Kolonialismus, Kalten Krieg und Neokolonialismus zu tun hat. Also da muss man eigentlich einiges sozusagen auch mal von der eigenen Rolle eingestehen, bis hin, dass Deutschland mal sagen müsste, ja, es war ein Völkermord, was in Namibia passiert ist und so weiter. Wenn wir dort entschädigen würden, gäbe es vielleicht ein paar Flüchtlinge weniger und so weiter. Das kann man sehen. Und dann ist es natürlich auch die Politik im eigenen Land. Also ich wünschte mir, dass ein Martin Schulz sagt, tut mir leid, unter der SPD sind die Hedgefonds 2004 zugelassen worden. Meine Forderung ist, wir schaffen die Hedgefonds ab. So, das wäre ja mal, also wir können sie da irgendwie, wenn wir sie wirklich Heuschrecken nennen, dann sollen wir sie auch abschaffen. Und das passiert nicht. Da gibt es immer wieder diesen Kniefall. Und wie gesagt, also um es jetzt ganz einfach zu machen, statt gegen Großfinanz, muss man sagen, von dem, was da passiert, gegen EU-Agrarsubventionen und, was tatsächlich Flüchtlinge produziert, Waffenexport, schimpft man dann auf die Flüchtlinge. Und das ist so eine Kritik, da muss man natürlich ansetzen und widersprechen. Aber man muss es, glaube ich, anders tun, als das heute von offizieller Seite aus geschieht.
Das berührt ja die Frage, was du, Robert, auch Krise der Repräsentation nennst. Also bestimmte gesellschaftliche Gruppen fühlen sich nicht mehr vertreten, weil Ingo gerade gesagt hat, was er sich von Martin Schulz wünscht und den Kniefällen der deutschen Sozialdemokratie, die es dann immer wieder gibt. Wie ist das mit der SPÖ dann bei euch? Gibt es die auch in einer Tour oder gibt es da jetzt Hoffnung auf ein Projekt, was eine Alternative sein könnte zum Rechtspopulismus?
Ich habe unlängst ein altes Interview mit Elfriede Leninjelek gelesen, wo sie die Frage gestellt hat, sie glauben also immer noch an die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie, und sie hat deprimiert gesagt, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als darauf zu glauben. Ja? Also selbst wenn die Hoffnung, dass es gelingt, nicht wahnsinnig groß sein mag, ist es natürlich, es wird uns nichts anderes überbleiben, als darauf zu hoffen, dass politische Alternativen entstehen oder entstehen aus etablierten oder nicht etablierten politischen Gruppen, die genau diese Vakui, die ja zu einer Art von Perfidierung unserer Demokratie eben geführt haben, füllen. Ja? Und das kann nur sein, eine progressive Kraft, die tatsächlich auch diese, jetzt bleibe ich bei dem Wort, anti-elitären Instinkte, die früher ja tatsächlich auch ins Progressive gedreht worden sind, tatsächlich wieder aufnimmt und damit auch produktiv macht und nicht nur destruktiv. Ja? Und weil du vorher die Frage fast gestellt hast, aber dann, dass diese Leute wenn man sich diese Milieus anschaut, in den Vorstädten, wo sozusagen du die räudigere Form der Multikulturalität hast, sagen wir mal so, und die dann eben sagen, ja, wir müssen leben ja mit denen zusammen und ihr interessiert euch ja gar nicht dafür. Euch ist das ja wurscht in euren Bobo-Bezirken. Und da muss man natürlich bis zu einem, muss man sagen, zur Hälfte ist das wahr. Zur Hälfte ist das wahr. Es ist natürlich nicht wahr, dass man daraus den Schluss ziehen muss, dass man die einen gegen die anderen aufhetzen muss. Aber der Umstand, dass die Leute das Gefühl haben, ja, bei uns ist es wirklich schwierig. Wir leben in unterprivilegierten Lebensverhältnissen und wir leben in unterprivilegierten Vierteln. Und dass sozusagen die sozial Schwächsten der Zuwanderer gerade dorthin ziehen, führt erst recht dazu, dass unsere Viertel zu unterprivilegierten Vierteln werden, wo jeder weg will, der neu kann. Und es kommt aber keiner mehr hin, der sagt, okay, und auf diese Art und Weise werden wir da wieder für positive Lebensbedingungen sorgen, weil es interessiert sich gar niemand dafür. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das ein Humus ist für eine Art von, ja, sozusagen Wir-gegen-Sie-Politik. Und da würde ich schon sagen, dass es, wenn du das vor 10 Jahren gesagt hast, und ich habe das vor 10 Jahren gesagt, haben die Leute auch geschaut wie von einem UFO. Ja? Und heute, glaube ich, weiß das innerhalb des politischen Systems, auch innerhalb des politischen Establishments, jeder, ja? dass man das Problem erkannt hat, führt nicht notwendigerweise dazu, dass man schon weiß, wie man es löst. Aber man ist zumindest woanders einen Schritt weiter als vor 10 oder 15 Jahren, wo man gesagt hat, na, wir müssen nur sozusagen internationaler und in die Mitte und wir sind auch so, wir wollen auch so werden wie die Jungs von den Hedgefonds und uns auch so anziehen, damit wir genauso ausschauen, weil das ist modern und modern ist super. Da ist man heute zum Glück ein paar Schritte weiter.
Die Frage geht an euch beide, Eva und Robert. So aus der Hüfte geschossen, welches Wählerpotenzial hat der Populismus, hat die FPÖ in Österreich? Wie weit haltet ihr das für steigerungsfähig und inwieweit sind sozusagen schon bremsende Gegenmaßnahmen eingeleitet?
Ich wäre unbeschlagen inzwischen in österreichischer Tagespolitik, also kann Robert das bestimmt besser beurteilen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Österreich in der Beziehung immer ein bisschen Avantgarde ist. Wir waren mit dem Aufsteigen des Rechtsextremismus Avantgarde in den 90er Jahren, bis eben die FPÖ regierungsfähig gemacht wurde von den Christdemokraten damals. Wir haben dann einen ganz jähen Absturz erlebt. Eben in dem Moment, wo die in der Regierung waren und Verantwortung übernehmen mussten, wurde klar, so wie das ja auch mit der AfD ist, die sind sozusagen gerade aus dem Wirtshaus gekommen. Die wissen nicht mal genau, wie das funktioniert mit dem Parlamentarismus, mit den Ausschüssen, wie mühsam die Ebenen der täglichen Politik sind. Ich bin weiterhin einer von diesen Volldeppen, die Politiker dafür bewundern, dass sie diesen Job auch für uns machen. Ja? Das ist nämlich nicht angenehm. Und das hat sich dann sehr schnell entzaubert und erledigt gehabt. Die waren genauso frech und haben genauso ein großes Maul gehabt wie die hier, sind aber dann da gar nicht weitergekommen, haben sich schnell überall an die Kassen gemacht, ja, und sind jetzt zu einem großen Teil, verfolgen Sie mal, Sie wissen das hier alle nicht, die damaligen Repräsentanten der FPÖ sind heute verurteilt im Gefängnis oder sonst wie. Sozusagen, das war ein Schnelldurchlauferhitzer von was passiert, wenn die wirklich an die Macht kommen. Heute, nach dieser Wahl van der Bellen gegen Hofer, wo sich das dann am Ende ja wirklich total gekippt hat und wo Leute zur Wahl gegangen sind, die nicht gewählt haben jahrelang, die aus dem Ausland sich zu Zehntausenden haben registrieren lassen neu, um gegen Hofer wählen zu können.
Da bist du sicher, dass die so rumwählen wollten, die im Ausland?
Natürlich, wenn du im Ausland diesen mühsamen Bürokratieweg dich da durchs Internet pfriemeln, bis du deinen Wahlzettel bekommst aus Wien, angenommen du sitzt in Abu Dhabi oder weiß ich in Kapstadt oder in Mexico City, wenn du das machst, dann willst du, weil du von außen auf das Land schaust. ich meine, das klingt jetzt wie Angeberei und ich habe mich auch total geirrt, weil ich das Ausmaß nicht erkannt habe, aber ich habe vor der letzten Stichwahl gesagt, der schafft das, weil wenn sich 30.000 Auslandsösterreicher plötzlich jetzt innerhalb von 4 Monaten haben neu registrieren lassen, die wollen was und die wollen nicht Hofer wählen. Ja? Also ich glaube wirklich, dass sich da was gedreht hat und davon abgesehen, was mir Hoffnung gibt, ist diese Repolitisierung der Jugend, die ich nicht mehr erlebt habe, seit ich 19 war. Als wir 19 waren, sind wir in die Züge gestiegen und nach Berlin gefahren und haben uns das angeschaut mit großen Augen. Ich leider nicht, ich Idiot. Ja, das tut mir bis heute leid. Aber heute gehen die 20-Jährigen, die bilden neue Gruppen, die machen Politik, die gehen auf
zum
die Straße.
Zum Beispiel als identitäre Bewegung.
Nein, dagegen. Es gibt ganz viel Widerstand gerade und ein Aufwachen unter den jungen Leuten, unter denen, die wirklich meine Kinder schon sein könnten. Und das finde ich interessant, weil die haben das Gefühl, dass ihnen was genommen werden könnte. Wir haben eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass uns was genommen werden könnte. Wir sind immer mit aufgewachsen, mit dem immer europäischer werdenden Europa, mit den fallenden Grenzen, mit der Einheitswährung, davon, dass alles so leicht und angenehm ist. Und die sehen jetzt plötzlich, hey, die Briten sind ausgestiegen, eben gegen den Willen der jungen Briten. Ne? Die jungen Briten sind aufgewacht und haben gemerkt, sie sind nicht zur Wahl gegangen. Und ich glaube, das passiert, in den Niederlanden ist das Gegenbeispiel, dort war so eine hohe Wahlbeteiligung und hat das eben verhindert, weil die jungen Leute kapiert haben, wenn ich nicht zur Wahl gehe, dann passiert was sehr Unangenehmes. Und das ist etwas, was, glaube ich, Hoffnung gibt für die nächsten Jahre.
Also ich sehe das genauso wie die Eva und ich glaube auch, dass das von der Empirie praktisch gedeckt ist. Du hast im Moment nach Brexit-Schock und Trump-Schock natürlich die Situation, dass sich die jungen Leute und überhaupt die sozusagen Anhänger einer pluralistischen Demokratie oder was auch immer merken, es hängt auch von ihnen ab, mehr zu tun, als nur zur Wahl zu gehen. Also ganz viele, die auch wirklich in den Wahlkämpfen dabei sind. Aber dann am Ende vor allem auch, dass du quasi in diesem Milieu links der Mitte oder Mitte links oder wie auch immer man das nennen mag, dann eine Wahlbeteiligung von 100% hast, während du es auf der anderen Seite nicht hast. Ja? Also, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, bei aller Schönheit und Freude über unseren Wahltriumph mit Van der Bellen, es ist halt ausgegangen 54-46. Ja? Was wir nicht erhofft hätten ein halbes Jahr vorher. Ja? Aber es ist ausgegangen 54-46 und jetzt ist 46 Debakel, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja? Um auf deine Frage kurz zu sagen mit dem Potenzial, es hängt halt natürlich immer von der Gesamtsituation ab. Ja? Jetzt steht der Rest der politischen Alternativen, sagen wir mal so, heute besser da als vor 7, 8, 10 Monaten in Österreich. Aber es ist schwer vorauszusagen. Du hast nach dem Potenzial gefragt. Das Potenzial für die FPÖ ist bei Nationalratswahlen 35% und damit wären sie Erster. Ja? Wenn man sie ordentlich mit einer guten Alternative oder mit einem guten Wahlkampf und mit einer guten Politik, indem man auf ein paar der Ratschläge von mir hört und so weiter und so fort, die ich jetzt ja so geäußert habe, dann kann man sie vielleicht auf 25, vielleicht sogar 20 drücken. Ja? Aber das ist halt schwer vorauszusagen, aber das Potenzial ist immer noch sehr hoch. Ja? Brauchen wir uns nichts vormachen. 35% sind drinnen für die.
Genau, und was du da sagst, spricht auch einen wichtigen Punkt an. Die sind ja keine Naturgewalt. Ja? Die sind ja nicht ein Sturm, der über uns her oder eine Flutwelle, sondern das hängt einfach damit zusammen, wie der Rest der Politik ist. Ist der gut, ist der schlecht, ist der total festgefahren, wie zum Beispiel in Frankreich. Also, dass in Frankreich Marine Le Pen so nah dran ist, das zu schaffen, wir glauben es und hoffen es ja alle nicht, aber das ist natürlich das Ausfluss einer unfassbar verknöcherten politischen Landschaft. Da war egal, zu welcher Partei die gehört haben, das waren dieselben Jungs, die im selben Elite-Gymnasium sich immer dieselben Dings zugeschoben haben. Da ist nichts passiert. In diesem Land ist überhaupt nichts vorangegangen in den letzten 10 Jahren. Und dass die Franzosen die Schnauze bis oben voll haben, das kann man wirklich verstehen. Ja? Und vielleicht passiert aus dem aber jetzt was Positives sozusagen in unserem Sinn, nämlich mit dem Macron oder was auch immer. Ja? Also das, was passiert, hängt wie in verbundenen Gefäßen, kommunizierenden Röhren von der Restpolitik ab, die rundherum gemacht wird und die dagegen gemacht wird.
Also ich würde sagen, das Problem sind gar nicht so sehr die anderen, das Problem sind wir. Also wie wir reagieren, welche sozusagen wirklich Lösungen es gibt und zu welchen Veränderungen sozusagen die Mehrheit fähig ist. Und das müssen durchaus auch grundlegende Veränderungen sein.
Gibt es sowas wie Linkspopulismus als Gegenmittel? Gibt es guten und schlechten Populismus? Also ich habe mal in einem Kommentar von Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung zu Martin Schulz, also dem Kanzlerkandidaten der SPD, ungefähr sinngemäß gefunden, der wäre ein guter Populist und gute Populisten oder demokratische Populisten, das ist ein Ausdruck, den du auch fast analog zu Linkspopulismus benutzt hast, appellieren an Herz und Verstand, während extremistische Populisten, er sagt ja nicht einfach nur rechts, er dreht es dann um, extremistische Populisten bloß an niedere Instinkte appellieren. Ist Linkspopulismus ein mögliches Gegenmittel?
Ja, aber wie du schon gezeigt hast, ist es relativ unklar zu sagen, was Populismus ist und damit auch unklar, was dann linker Populismus wäre. Ja? Also Emotionen ansprechen, aus Anhängern ein Wir zu formen, wenn das gehört zur Politik dazu, ist nicht notwendigerweise Populismus. Linker Populismus hat es insofern schwer, als eine Linke, wenn sie mehrheitsfähig sein will, immer verschiedenste Gruppen zu einer Allianz bilden muss, zu denen natürlich auch die städtischen liberalen Mittelschichten gehören und die darfst du natürlich auch nicht verschrecken. Ja? Also ist der Populismus oder ist da so ein simples Reden natürlich nicht so einfach.
Ja, das war jetzt zugleich das Schlusswort. Das ist etwas abrupt, aber ich habe schon ein Zeichen bekommen, dass unsere Zeit um ist. Ich danke Ihnen fürs Kommen und ich danke meinen Gästen fürs Reden. Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.